DW Menschen und Märkte.
Razzia bei der Deutschen Bank. Stellenabbau bei HSBC. Revolution bei Apple. Und Sorgen bei deutschen Maschinenbauern. Das sind Themen unseres heutigen Podcasts, zu dem Sie Zhang Danghong herzlich begrüßt. Die Deutsche Bank steht erneut im Fokus der Staatsanwaltschaft. Sie teilte mit, die Ermittlungen würden sich nicht gegen Mitarbeiter, sondern gegen Kunden im Zusammenhang mit Wertpapierhandel richten. Aus Frankfurt, Eske Hicken.
Schon wieder hatte die Deutsche Bank Besuch von Ermittlern. Die haben heute Vormittag Büroräume in den Zwillingstürmen der Deutschen Bank in Frankfurt durchsucht. Nach Informationen von HR Info geht es um Steuerbetrug, um sogenannte Cum-Ex-Geschäfte mit dem Ziel, mehrfach die Kapitalertragssteuer erstattet zu bekommen. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt bestätigte die Durchsuchungen, mehr sagte sie nicht. Auch die Deutsche Bank äußerte sich nicht zu Details. Ein Sprecher bestätigte, es seien Wertpapiertransaktionen von Kunden untersucht worden. Gegen Mitarbeiter der Bank habe es keine Ermittlungen gegeben. Cum-Ex-Geschäfte sind eine Form von Steuerhinterziehung. Dabei werden Aktien rund um den Tag, an dem die Dividende ausgezahlt wird, sehr schnell geh- und verkauft. So schnell, dass die Steuerbehörden den Überblick verlieren. Ziel ist es, mehrfach die Kapitalertragssteuer erstattet zu bekommen. Beteiligt waren immer mehrere Käufer und Verkäufer. Wertpapierhändler Oliver Roth.
Das rechnet sich gerade für ausländische Anleger und auch für Menschen in unserem Lande und Unternehmen, die eine sehr hohe Steuerprogression haben.
Entsprechende Untersuchungen gab es bereits in mehreren Banken. Die Deutsche Bank stand bislang noch nicht im Fokus. Cum-Ex war möglich durch ein Steuerschlupfloch, das erst 2012 geschlossen wurde. Der Schaden für die Steuerzahler ist riesig. Der finanzpolitische Sprecher der Grünen, Gerhard Schick.
Die Schätzungen gehen in die Richtung, dass es 12 Milliarden Euro sein können, was an Schaden für den Fiskus entstanden ist. Ich hoffe, dass es gelingt, den großen Teil dieses Geldes noch zurückzubekommen, aber das ist unsicher.
Allerdings ist die Rechtslage in Sachen Steuerhinterziehung durch Cum-Ex-Geschäfte unklar. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft München ist nicht eindeutig, inwieweit die Kunden und Banken für diese Cum-Ex-Geschäfte belangt werden können, die sie vor 2012 betrieben haben. Und es ist unklar, inwieweit das Schlupfloch heute tatsächlich geschlossen ist. Eine entscheidende Frage ist, was wussten die Banken? Dorothea Schäfer vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung glaubt nicht, dass die Institute von den vielen auffälligen Käufen und Verkäufen nichts mitbekommen haben.
Die Bank führt ja selbst die Kapitalertragssteuer ab und sie kann natürlich diese ganzen Transaktionen nachvollziehen. Abgesehen davon, dass ich da jetzt auch ziemlich sicher bin, dass das auch zwischen Vermögensberater der Bank und Kunden gelegentlich auch ein Gesprächsthema ist.
Gerhard Schick fordert mehr Steuerfahnder und Bankenaufseher, die den Instituten auf die Finger schauen.
Meines Erachtens ist gerade im Bereich Steuern am Finanzmarkt mit bestimmten Finanzprodukten die öffentliche Hand sehr schlecht aufgestellt, überhaupt zu verstehen, was an den Märkten passiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass eine wichtige Schlussfolgerung aus diesem großen Steuerskandal der letzten Jahre ist, dass wir den Staat besser aufstellen müssen, also sowohl die Steuerbehörden im Bereich Finanzmarkt als aber auch die Finanzaufsicht stärker im Bereich steuerlich problematische Geschäfte der Banken neu aufstellen müssen.
Mehr Informationen zum Fall Deutsche Bank hat die Frankfurter Staatsanwaltschaft für frühestens Donnerstag angekündigt.
Eske Hicken berichtete. Wir bleiben im Bankensektor. Auch bei britischen Banken nehmen die schlechten Nachrichten kein Ende. Unter Sparzwang streicht Europas größte Bank HSBC 25.000 Jobs. Aus London Jochen Spengler.
Am Konzept einer globalen Universalbank mit Filialen für Privat- und Geschäftskunden und einer Investmentsparte wird die HSBC festhalten. Aber Europas größte Bank will sehr viel kleiner und weniger risikoorientiert werden. Kostensenkung ist das Mittel zum wichtigsten Zweck des Strategiewechsels. Eine sehr viel höhere Profitabilität der HSBC für ihre Aktionäre. Andy Maguire, Vorstand für das operative Geschäft, erläuterte in einer vierstündigen Investorenkonferenz das 87-seitige Neustrukturierungskonzept. Wir wissen, was wir erreichen wollen. Wir haben dafür gut durchdachte Pläne. Wir werden unsere Arbeitsweise vereinfachen. Wir werden wachsen, bessere Resultate für unsere Kunden liefern und geringere Kosten haben. Wir werden die 4,5 Milliarden Dollar Einsparungen schaffen. Die entsprechen 10% der Gesamtkosten und die Einsparungen sollen vor allem durch weltweiten Personalabbau und die Schließung von hunderten Niederlassungen erreicht werden. Vor der Finanzkrise hatte die HSBC weltweit 360.000 Mitarbeiter. Heute sind es etwa 100.000 weniger und es dürften in den kommenden 2 Jahren weitere 25.000 Jobs gestrichen werden. Davon allein 8.000 im Vereinigten Königreich. Jeder 6. Angestellte hier würde arbeitslos. Dominic Hook von der Gewerkschaft Unite hofft, dass sich betriebsbedingte Kündigungen vermeiden lassen und fordert freiwillige Vereinbarungen zum Stellenabbau.
Es
ist wirklich traurig, dass all die Bankmitarbeiter und unsere Mitglieder, die sich nach den ganzen Skandalen angestrengt haben, um die Bank wieder auf ordentliche Gleise zu bringen, nun mit ihren Jobs zahlen sollen. Das sind hart arbeitende, loyale und engagierte Mitarbeiter. Die HSBC war in mehrere teure Skandale verwickelt, die zu Geldbußen von 11 Milliarden Euro in den letzten 5 Jahren führten. Geldwäsche für mexikanische Drogenbarone, LIBOR-Zinsmanipulation, Steuervermeidungstricks in der Schweiz, mögliche Verbindungen zur FIFA-Korruptionsaffäre. Nun steuert HSBC-Chef Stuart Gulliver um. Aus der Türkei soll sich die HSBC ganz zurückziehen, aus Brasilien zum Großteil. Stattdessen wird sie sich auf Asien konzentrieren, wo die früher Hong Kong and Shanghai Banking Corporation genannte Bank 1865 gegründet wurde und wo sie heute 80% ihres Gewinns erwirtschaftet. Man glaube, dass sich die Weltwirtschaft nach Osten verlagern werde, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme. Wir erkennen, dass sich die Welt verändert und wir müssen uns mit ihr verändern. Die Welt ist immer stärker verbunden mit Asien, von dem hohes Wachstum erwartet wird und das im nächsten Jahrzehnt zum Zentrum des globalen Handels wird. Nach 23 Jahren in London wird möglicherweise das HSBC-Hauptquartier nach Hongkong zurückverlagert. Das soll anhand von 11 Kriterien bis Ende des Jahres entschieden werden.
Über den radikalen Konzernumbau bei Europas größtem Geldhaus HSBC berichtete Jochen Spengler. Wenn der iPhone-Konzern Apple seine Entwicklerkonferenz abhält, horcht die Welt auf. Heute Nacht war es wieder soweit. Und Konzernchef Tim Cook kündigte gleich eine Revolution an. Apple wird im Geschäft mit der Streaming-Musik mitmischen. Doch eine Revolution ist das nicht. Apple ist in dem Bereich eher ein Nachzügler. Einzelheiten von Nicole Markwald.
Eine gute Kinofilmlänge spannte Apple-Chef Tim Cook die Anwesenden auf die Folter, bis er mit einem Lächeln sagte, natürlich gäbe es da noch eine Sache.
Before we close this morning, we do have one more thing.
Bis dahin hatte der Technologiekonzern bei der Auftaktveranstaltung seiner Entwicklerkonferenz über neue Versionen seiner Betriebssysteme für Macs, iPhones und iPads informiert. Die Updates enthalten nur kleine Neuerungen. Beim mobilen Betriebssystem iOS wurden beispielsweise Stromverbrauch, Datensicherung und Sprachsteuerung verbessert. Das mobile Bezahlsystem Apple Pay wird es auch bald in Großbritannien geben. Und mit der App News hat der Konzern eine neue mobile Plattform für die Inhalte von Verlagen und Sendern geschaffen. Seit knapp 2 Monaten ist die Computeruhr Apple Watch auf dem Markt. Auch hier wurde ein neues Betriebssystem angekündigt. Soweit, so erwartbar. Und dann war da noch diese eine Sache.
Today we're announcing Apple Music, the next chapter in music, and I know you are going to love it.
Es ist soweit. Apple steigt ins Musikstreaming-Geschäft ein. Tim Cook bat Jimmy Iovine auf die Bühne, einst Aufnahmeregisseur von John Lennon, später Produzent von U2 und Musikmanager. Und einer der Gründer von Beats Electronics, jener Firma, die Apple im vergangenen Jahr für umgerechnet über 2 Milliarden Euro schluckte. Beats hatte stylische Kopfhörer, aber vor allem hatte Beats einen Musikstreaming-Dienst. Und der legte den Grundstein für Apple Music. Die App hat 3 Komponenten. Für einen monatlichen Festpreis von umgerechnet 9 Euro haben Kunden Zugriff auf rund 30 Millionen Songs. Dazu bietet Apple ein neues Internetradio namens Beats One an, mit Moderatoren und Interviews. Playlists sollen statt von Computern von Musikredakteuren zusammengestellt werden.
Algorithms alone can't do that emotional task.
Playlisten per Algorithmus funktionieren nicht. Dafür braucht es einen Menschen. Wir wählen den richtigen Song für die richtige Playlist, für den den richtigen Moment aus. Außerdem bietet Apple Music eine Plattform namens Connect, bei der Fans ihren Lieblingskünstlern folgen können oder noch unbekannte Musiker ihre Musik hochladen und bekannt machen können. Große Worte fielen auf der Bühne. Der Dienst schlage ein neues Kapitel auf. Die Idee sei revolutionär, freute sich Jimmy Iovine.
It's a revolutionary music service.
Das war dann doch ein bisschen dick aufgetragen, im Publikum wurde gelacht. Denn Apple ist, wie die Amerikaner sagen, late to the game, spät dran. Natürlich streamen Dienste wie Spotify oder Pandora schon seit Jahren Musik. Entweder komplett umsonst, dafür mit kleinen Werbeeinsprengseln, oder werbefrei für rund $10 im Monat. Apples Ankündigung haben beide Unternehmen trotzdem mit Spannung verfolgt. Spotify-Gründer Daniel Ek entfuhr per Twitter ein, oh, okay, das kurz darauf wieder gelöscht wurde. Denn Apple ist harte Konkurrenz mit rund 800 Millionen Nutzern und Geldreserven von umgerechnet 174 Milliarden Euro. Apple muss, anders als Spotify oder Pandora, nicht unbedingt mit seinem Musikstreamingdienst Geld verdienen. Das sollen die Apple-Geräte erledigen, erklärt Sam Grobart von der Bloomberg Business Week.
They are not a services company. They want to sell devices. But the services are a way to lock you into those devices.
Interessierte können das Angebot ab Ende Juni 3 Monate lang kostenlos nutzen. Und ab Herbst soll es sogar eine App geben, die auf den konkurrierenden Android-Smartphones läuft. Wenn deren Besitzer schon nicht Apple-Geräte nutzen, dann immerhin einen Apple-Dienst.
Nicole Markwald berichtete. Über die Produktpiraterie in China wird nicht mehr so viel gesprochen wie noch vor einigen Jahren. Doch sie stellt noch immer ein großes Problem für internationale Firmen dar. Vor allem die deutschen Maschinenbauer sind betroffen. Dass das geistige Eigentum etwas Schützenswertes ist, hat sich noch nicht bei allen Chinesen rumgesprochen. Unser China-Korrespondent Markus Riemerle hat in der ostchinesischen Stadt Changzhou einen Produzenten getroffen, der nichts daran findet, deutsche Maschinen nachzubauen.
Die Maschine geht nach Indonesien, diese nach Thailand und die nach Brasilien. Die eingepackten da hinten sind für die Ukraine und die ganz große da für Indien. Xiao Zhongheng spaziert durch seine Fabrikhalle im ostchinesischen Changzhou. Hier produziert er mit seiner Firma Hengli Verpackungsmaschinen. Sein Unternehmen verkauft in alle Welt, vor allem aber in Schwellenländer, die günstige Produkte wollen. Unser Vorteil gegenüber den Europäern ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Unsere Qualität mag noch nicht immer ganz so gut sein wie die der Europäer, aber wir bieten ungefähr das Gleiche und sind günstiger. Wir versuchen, der europäischen Qualität so nahe wie möglich zu kommen. Zhou Zhongheng ist ganz offen. Er dankt den Europäern dafür, dass sie innovativ sind und die Produkte immer weiter entwickeln. So kann er einfach hinterherlaufen, dicht auf den Fersen. Wenn wir anfangs auf Messen gingen, durften wir noch alles anfassen und fotografieren, aber jetzt nicht mehr. Unsere deutschen Wettbewerber schließen die Sachen vor uns weg. Aber das macht nichts. Wir brauchen nur einen Blick, dann verstehen wir die Funktionen und kriegen den Rest schon selber raus. So wie Hengli machen es viele Maschinenbauer in China, sagen Branchenvertreter. Die ausländischen Firmen, oft deutsche, bilden die Hightech-Spitze. Die chinesische Konkurrenz, so der Vorwurf, passe deren Produkte qualitativ und preislich ans Massensegment an für die Schwellenländer und mache dort ein großes Geschäft. Ein Geschäft, das den deutschen Firmen durch die Lappen geht. In den vergangenen Jahren war die Produktpiraterie auf der Sorgenliste ausländischer Unternehmen in China etwas nach unten gerutscht, verdrängt von Themen wie Fachkräftemangel oder Marktdiskriminierung. Doch speziell im Maschinenbau werde das Problem in letzter Zeit wieder deutlich wichtiger, sagt Daniel Yu vom Branchenverband der deutschen Maschinenbauer VDMA in Shanghai. Die Methoden der Fälscher seien vielfältig und gingen weit übers bloße Abgucken auf der Industriemesse hinaus.
Also ein ganz typischer Weg ist, dass zum Beispiel Ex-Mitarbeiter in andere Unternehmen gehen, dort Wissen übertragen, das mitnehmen. Es gibt aber auch Beispiele, wo CEOs, General Manager das Unternehmen verlassen haben, dort natürlich dann auch das Wissen absaugen und dann halt mit neuen Investoren ein komplett neues Unternehmen gründen.
Auch chinesische Cyberspione forschten deutsche Firmen übers Internet aus, so Yu. Firmen, die Opfer von Technologieklau werden, empfiehlt Yu, sich an seinen Verband zu wenden und gegebenenfalls den Rechtsweg einzuschlagen. Ein Gerichtsverfahren in China sollte allerdings akribisch vorbereitet sein.
Man sollte sich Hilfe von außen dazu holen. In China gibt es sehr viele Spezialisten, Rechtsanwaltskanzleien, die sich auf diesen Arbeitsprozess spezialisiert haben, um Ermittlungen durchzuführen, Informationen einzusammeln über den Fälscher und dann halt diese Informationen in einer Akte vorzubereiten und dann natürlich auch sich in China vor allen Dingen darüber zu informieren, in welchen Regionen, in welchen Städten die Gerichte gut vorbereitet sind.
Insgesamt hat sich die rechtliche Lage gebessert, zumindest formal. Seit Ende letzten Jahres gibt es in Peking, Shanghai und Guangzhou Gerichte, die auf geistiges Eigentum spezialisiert sind. Im Kampf gegen die Plagiate ist trotzdem ein langer Atem nötig. Wird eine Firma abgestraft, taucht das gefälschte Produkt nicht selten bei einem anderen, neu gegründeten Unternehmen wieder auf.
Produktpiraterie in China macht deutschen Maschinenbauern zu schaffen. Das war ein Beitrag von Markus Riemele. Das war's auch von uns. Fürs Zuhören bedanken sich Jan Eisenberg in der Technik und Zhang Danhong am Mikrofon.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.